Pflegestark Special. Powered by VRK.
Tag zusammen, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt in eine neue Folge hier heute in meinem Podcast. Und ich habe mir etwas Besonderes überlegt. Und zwar ist es so, dass ich ja immer sehr, sehr viele Fragen gestellt bekomme. Und ich muss ehrlich sein, diese Fragesticker dann zu beantworten, ist nicht immer so einfach, weil manche Sachen auch sehr ausführlich sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, in der heutigen Folge werde ich einige von euren Fragen ja etwas großzügiger beantworten. Und dafür bekomme ich jetzt, glaube ich, hier eine Tasse reingereicht, danke Nathalie, wo eure Fragen random hier in dieser Tasse sind. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht aus dieser Tasse trinke oder nicht in meinen Kaffee greife. Aber ich bin gespannt, was für Fragen da drin sind und starte mal mit der ersten direkt. Und dann schauen wir mal, ja, es geht, glaube ich, hier direkt. Oh ja, es geht natürlich sehr krass los. Wie ist es für dich, wenn PatientInnen sterben? Das ist natürlich schon eine heftige Frage zu Beginn, aber ich glaube, ich thematisiere ja das generell, also Sterben und Tod ist ja auf meinem Kanal sehr präsent, muss man sagen. Und ich habe sehr, sehr viele Berührungspunkte in den letzten 10 Jahren im Pflegeberuf mit sterbenden Patienten gehabt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass nicht jeder Fall, sagen wir mal, mich emotional sofort mitnimmt und dass ich dann sozusagen ja da jetzt sehr dran zu knabbern habe. Aber es gibt immer wieder Fälle, die ich auch mit nach Hause nehme und die teilweise auch sehr emotional sind. Und ich glaube, dass in dem professionellen Verhalten auf Station, also wenn ich in der Sterbebegleitung bin, dass das da völlig in Ordnung ist. Also da kann ich gut agieren, da nehme ich die Angehörigen mit, da bin ich auch, sagen wir mal so, ich sage immer, der Fels in der Brandung für die Angehörigen, um dort auch alle Fragen beantworten zu können. Aber es ist natürlich so bei sehr jungen Patientinnen und Patienten oder sehr dramatischen Fällen, da muss man auch im Team darüber kommunizieren und da gibt es auch mal Phasen, wo es mich auch mal mitnehmen kann. Das ist einfach so und das ist auch völlig okay. Aber prinzipiell komme ich eigentlich ganz gut damit klar. Also ich habe da jetzt nicht so extreme Probleme und auf einer Intensivstation in der Notaufnahme, muss man sagen, hat man ja auch sehr, sehr viel mit Sterben leider zu tun. Was ist denn die nächste Frage? Ich habe hier, okay. Was ist für dich ein absolutes No-Go bezüglich des Verhaltens von Kolleginnen untereinander? Eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe ja auch eine Folge zum Thema Mobbing gemacht und ich glaube, das ist direkt so der erste Punkt. Also untereinander im Team erlebe ich es teilweise auch häufiger, dass man gegenüber neuen Kolleginnen und Kollegen ja nicht ganz so nett ist und dass da viel hintenrum auch getuschelt wird und dass man Dinge nicht offen anspricht. Also das mag ich überhaupt nicht. Fehler können passieren, insbesondere bei neuen Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht lange im Beruf sind, die auch noch viel Erfahrung sammeln müssen. Und da wünsche ich mir halt einfach, dass man Sachen, die einen auffallen, vorne ja auch konstruktiv kritisch anspricht und nicht ja hintenrum irgendwie so ein bisschen lästern, finde ich absolut nicht cool. Und da glaube ich einfach, dass wir ein ganz anderes Miteinander entwickeln müssen. Also das ist wirklich ja etwas, was ich überhaupt nicht mag. Also lieber vorne ansprechen. Das sage ich auch immer allen Leuten, wenn dir irgendwas auffällt, was ich falsch gemacht habe, dann sagt mir das gerne, dann kann ich es ja besser machen. So, was haben wir als nächstes? Wie lange schläfst du tagsüber? Ja, finde ich irgendwie eine lustige Frage. Hört sich so an, als ob ich ein Murmeltier bin und tagsüber schlafe. Ich glaube, das ist darauf bezogen, wie lange ich schlafe, wenn ich Nachtdienst habe. Das ist tatsächlich unterschiedlich. In der Regel sind es aber leider nur so 4 bis 5 Stunden, also nicht so viel. Man muss auch sagen, dass in den letzten 2-3 Jahren sich das irgendwie auch sehr verändert hat. Also früher habe ich Nachtdienste viel besser weggesteckt. Da habe ich tatsächlich auch tagsüber gut geschlafen und durchgeschlafen. Mittlerweile geht es kaum. Irgendwie ich wache sehr, sehr früh auf. Ich bin dann irgendwie um 12, 12:30 wach und kann auch dann nicht mehr schlafen. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ja, noch kriege ich das körperlich, sagen wir mal, ganz gut weggesteckt, aber man merkt das schon. Also ich schlafe nicht so viel. Gibt einige Kolleginnen, die erzählen mir manchmal, die schlafen bis 17 Uhr durch. krass. Also Respekt, kann ich nicht. Als nächstes, das baut ein bisschen darauf auf, glaube ich. Glaubst du, man kann den Beruf unter den aktuellen Bedingungen gesund bis zur Rente machen? Ja, sehr, sehr spannende Frage. Und ich glaube, die Frage ist, wann ist denn der Renteneintritt? Also wenn sich die Zeit noch weiter nach oben korrigiert, dann auf gar keinen Fall, weil man jetzt schon merkt, ich habe es gerade angesprochen, mit Schichtdienst, insbesondere mit Nachtdiensten, verringert sich ja auch die Lebenserwartung. Teilweise bei Menschen, die regelmäßig im Schichtdienst arbeiten, bis zu 10 Jahre. Und da merkt man ja, was das für körperliche Auswirkungen auch hat. Ich glaube, dass die aktuellen Bedingungen in vielen Bereichen so belastend sind, dass man zumindest nicht in Vollzeit bis zur Rente arbeiten kann. Also ich merke das ja auch schon, dass die Belastung immer höher wird, dass die Anforderungen und die Erwartungen an das Pflegepersonal immer höher wird und dass das super belastend ist. Also ich glaube, aktuellen Bedingungen bis zur Rente in Vollzeit, ich würde sagen, schwierig. Zumindest ohne gesundheitliche Probleme. So, dann, das passt ja auch irgendwie krass. Also irgendwie sind die Fragen ja hier sehr gut. Hast du eine Self-Care-Routine, um mit der mentalen Belastung, ich denke mal, das ist abgeschnitten, um mit der mentalen Belastung umzugehen. Ja, Self-Care-Routine, das hört sich so ein bisschen so Influencer-mäßig an. Irgendwie so mein Skincare und keine Ahnung was. Nee, ich habe jetzt tatsächlich aktuell keine Routine. Liegt vielleicht auch daran, dass die Lebensumstände ja gerade auch anfordernd sind mit Umbau und Kind und all drum und dran. Da verschiebt sich das alles ein bisschen. Aber was mir zumindest hilft, ist mal eine Runde laufen zu gehen. Das sage ich öfter, dass mir das einfach gut tut, Laufschuhe an und dann ja mal für eine halbe Stunde, Stunde einfach mal ein bisschen Bewegung, vielleicht an gar nichts denken, vielleicht aber auch während des Laufens nochmal so ein paar Dinge aufzuarbeiten. Und das sind wirklich Momente, wo man ein bisschen runterkommen kann, oder ich zumindest. Ansonsten ist es vielleicht sogar schon der Kaffee vorm Dienst. Also ich bin so jemand, ich bin so 15 bis 20 Minuten mindestens vor Schichtbeginn immer schon da und trinke da in Ruhe noch meinen Kaffee. Damit kann ich noch so ein bisschen ja runterkommen, bevor es dann losgeht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr bessere Tipps, aber ich weiß nicht, krieg da so die Routine jetzt nicht so wirklich hin. Okay, jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Herz-Thorax-chirurgische Intensivstation als frisch Examinierter. Ja, wow, das ist natürlich ein sehr, sehr komplexer Bereich, der sehr anfordernd ist. Ich habe selber in der Fachweiterbildung auch auf einer Herz-Thorax-chirurgischen Intensivstation gearbeitet, knapp 3 Monate. Unglaublich lehrreich. Also es ist ein Bereich, wo es richtig abgeht, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr viele Operationen, sehr viele kritisch kranke Patientinnen und Patienten mit großen Operationen, die teilweise ja, wenn sie am offenen Herzen operiert werden, 7-8 Stunden auch unter OP an einer Herz-Lungen-Maschine sind. Und dann, wenn sie wieder sozusagen von der Herz-Lungen-Maschine abgeschlossen werden und dann wieder zurückgeführt werden in den eigenen Kreislauf und dann wieder auf die Intensivstation kommen, haben sie extrem viele Komplikationen und auch sehr, sehr viele pflegerische Anforderungen. Das heißt, das ist ein Bereich, der sehr fordernd ist. Nichtsdestotrotz kann man auch, wenn man frisch examiniert ist, genau in diesen Bereichen auch starten. Hier ist es wichtig, gute Einarbeitung, also eine lange Einarbeitung, dass man gute Mentoren an der Seite hat, dass hier auch genügend Zeit eingeräumt wird, auch anzukommen. Und ich glaube, dass man hier eine große Portion Motivation auch mitbringen muss. Generell, wenn man natürlich neu anfängt, aber gerade in solchen Bereichen, dass man auch zu Hause sich hinsetzt, Fachbücher liest und dann, ja, denke ich, ist das auch möglich. Ich kenne viele Leute, die auch nach einem Examen da angefangen haben. Also warum nicht? Den Schritt kann man gerne wagen. Muss halt nur wissen, dass man auch ein bisschen ja etwas aufbringen muss dafür. Genau, dann von wann bis wann geht die Nachtschicht auf der Intensivstation? Bei uns fängt die Schicht um 20.30 Uhr an und endet gegen 7 Uhr. Gibt unterschiedliche Konzepte. Bei meinem letzten Arbeitgeber war es 21 Uhr bis 7.30 Uhr. Manche haben 22 Uhr bis 6 Uhr. Also da gibt es unterschiedliche Konzepte. In der Regel gehen so die Nachtdienste 10 Stunden. ist eigentlich auch ganz gut machbar und ja, entzerrt ja auch ein bisschen den Tagdienst. Ich persönlich finde Nachtschichten bis auf die körperlichen Symptome eigentlich ganz cool und auch nachts hat man noch einiges zu tun. So, die nächste Frage. Was hast du vor der Pflegeausbildung gemacht? Gute Frage. Ich habe damals schon als Jugendlicher beim Jugendamt gearbeitet, ehrenamtlich, habe dort Kinder betreut, insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund, habe da halt so Aktivitäten gemacht wie Fußballspielen, in Jugendtreffs dann irgendwie ja, ein bisschen Tischtennis spielen, dann aber auch Gespräche führen, ne? Also generell über Probleme und Sorgen zu reden, auch bei alltäglichen Dingen zu helfen. Und ich habe das einige Jahre gemacht, solange bis ich dann auch ungefähr so 18, 19 war. Und dann habe ich auch, sagen wir mal, die Jugendlichen, also nicht mehr die Kinder, sondern auch die Jugendlichen betreut. Und da war es dann auch ganz cool, dass man teilweise auch Jugendlichen helfen konnte, einen Ausbildungsplatz oder Praktikumsplatz zu finden. Das waren echt schon coole Sachen. Und hatte ich ja schulisch so ein bisschen probiert, noch ein paar Abschlüsse nachzuholen und andere Abschlüsse irgendwie zu erreichen und bin dann aber auch für 2 Jahre noch ins Ausland gegangen und war dort als Au-pair. Also habe da auf Kinder aufgepasst. Das war natürlich aufbauend auf die Aktivitäten beim Jugendamt, war das natürlich eine gute Ergänzung. Ja, und dann bin ich, als ich wiedergekommen bin, über ein FSJ nochmal in die Pflegeausbildung gegangen. Also ja, das war so das. Nebenbei gejobbt, klar, irgendwie. Ich habe mal bei Fressnapf, ich will jetzt hier keine Werbung machen, habe ich mal die Säcke Katzenstreu und keine Ahnung was ins Lager eingeräumt. Das war auch ein wilder Job und ich keine Ahnung, damals gab es, glaube ich, 4 Euro pro Stunde dafür oder so. Aber naja, gut, ein bisschen Taschengeld hat man dadurch bekommen. Ja, die nächste Frage. Wie kann man in die Berufspolitik einsteigen? Ja, das finde ich eine coole Frage. Ich glaube, die habe ich auch schon des Öfteren mal bekommen und leider immer nur dann auf Instagram kann man die immer nur kurzfristig beantworten. Aber generell ist es so, es gibt unzählige Möglichkeiten, aktiv zu werden. Und der erste Schritt ist schon mal der Schritt, und ich glaube, dass diese Person, die diese Frage gestellt hat, diesen ersten Schritt schon gemacht hat, weil man macht sich Gedanken darüber, wie kann ich die Rahmenbedingungen oder die generellen Bedingungen in meinem Beruf verbessern. Und das ist schon mal der erste Schritt, dass ich überhaupt die Motivation habe, etwas in diese Richtung zu machen. Ich kann natürlich sehr niederschwellig, sagen wir mal jetzt in Anführungszeichen, anfangen, indem ich sage, okay, was kann ich denn in meinem Betrieb machen? Gibt es da vielleicht einen Personalrat, eine Mitarbeitervertretung? Gibt es eine Betriebsgruppe von meiner Gewerkschaft vor Ort, wo ich vielleicht Dinge direkt bei meinem Arbeitgeber auch verändern kann? Das wäre der erste Schritt, wo ich überhaupt schon mal so Berührungspunkte damit bekomme. Des Weiteren gibt es Berufs- und Fachverbände. Das heißt, wenn ich vielleicht auf einer Intensivstation tätig bin, könnte ich mich bei einer Fachgesellschaft engagieren. Ich könnte in einen Berufsverband gehen, der spezifisch vielleicht für mein Handlungsfeld ist. Und dort kann man dann schon mal ja lernen, was es bedeutet, auch politische Äußerungen, also berufspolitische Äußerungen zu tätigen, kann vielleicht an Leitlinien mitarbeiten und habe da schon mal einen ganz guten Einblick. Ja, dann gibt es natürlich noch weiterführend, wenn es in dem Bundesland eine Landespflegekammer gibt, die Möglichkeit, wenn die Wahlen sind, über eine Liste sich zur Wahl zu stellen und dann in die Kammerversammlung zu kommen und dann später vielleicht auch im Vorstand, also so ein bisschen den Weg, den ich auch eingeschlagen habe. Und das sind sehr vielfältige Möglichkeiten, aber ich glaube, Berufspolitik bedeutet nicht immer, dass man 100% irgendwie investieren muss und überdurchschnittlich viel engagiert sein muss, sondern manchmal reicht es auch nur, wenn man aktiv irgendwo eintritt und dann teilweise wenigstens mal bei Meetings teilnimmt und ähnliches. Also es muss nicht immer zu viel sein. Es reicht auch, wenn ihr da kleine Schritte macht. Wichtig ist, dass ihr euch informiert und für den Beruf einsetzt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Genau, die nächste Frage ist, wie siehst du die Entwicklung der Pflege in den nächsten 10 Jahren? Ja, mein erster Impuls ist eigentlich eher schlecht. Liegt halt daran, dass wir einen demografischen Wandel haben, dass wir sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten mit vielen Erkrankungen in unserem Kranken- und Pflegesystem haben werden und gleichzeitig ein Drittel aller Pflegefachpersonen in Deutschland ungefähr in den nächsten 5 bis 10 Jahren in Rente gehen wird und der Nachwuchs, sagen wir jetzt mal, nicht ausreichend ist, um diese Plätze 1:1 zu belegen. Das heißt, das Defizit in den nächsten 10 Jahren wird weiter wachsen. Die Frage ist natürlich, wie man dem Ganzen entgegnen möchte. Wenn ich die aktuellen Entwicklungen anschaue, also die ganzen Finanzierungskonzepte, dann auch das Pflegekompetenzgesetz und ähnliches, dann ist das nicht ausreichend, um die Profession Pflege in dem Sinne so zu stärken, dass sie selbstständig, autonom auch ihre Heilkunde ausüben kann. Und solange wie wir das nicht hinbekommen und gleichzeitig die Organisation von Pflegekräften deutlich erhöhen im Sinne von Landespflegekammern und einer hohen gewerkschaftlichen Organisationsrate, da muss ich ehrlich sein, wird sich nicht viel verändern. Dennoch sehe ich mich in den nächsten 10 Jahren definitiv im Pflegeberuf. Also ist ja auch klar, ich bin ja auch berufspolitisch engagiert und versuche auch in den nächsten 10 Jahren den Pflegeberuf irgendwie mitzugestalten. Aber diese grundlegenden Dinge müssen sich ändern, sonst ja, bin ich leider etwas negativ gestimmt, was das angeht. Tut mir leid, muss ich so ehrlich sein. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Noch etwas ganz anderes und auch super spannend. Ja, wie stehst du zu Livestreams in der Pflege? Ich habe da eine klare Haltung zu. Wenn ich in einer direkten Verantwortungssituation bin, heißt, ich betreue 2 oder 3 Intensivpatientinnen und Patienten, dann bin ich in meiner Arbeitszeit und das ist mein Fokus, das ist mein Verantwortungsbereich. Meine Aufgabe liegt darin, für die Patientinnen und Patienten vor Ort da zu sein und meinen Beruf zu machen oder meinen Beruf vernünftig auszuüben. Da gehören Livestreams nicht während der Arbeitszeit irgendwie hin. Das ist ein absolutes No-Go. Ich möchte aber generell Livestreams nicht verurteilen, weil es gibt auch Konzepte, wo Corporate Influencer zum Beispiel Livestreams von der Station machen, die mit allen Regularien übereinstimmen, also wo keine Patientinnen zu sehen sind, wo der Datenschutz eingehalten wird, wo man für freigestellt ist und da ist jetzt zum Beispiel ein Livestream cool, wenn man sagt so, hey, ich beantworte dir deine Fragen, die du zur Pflegeausbildung hast oder zur Intensivstation und dann hat man halt das Setting der Intensivstation. Das meine ich damit nicht. Aber während der Arbeitszeit, wo ich eigentlich für die Patientinnen und Patienten da sein soll, da gehe ich nicht live. Punkt. Das ist, also da habe ich eine ganz klare Haltung. Und das finde ich auch nicht, also ich finde, da kann man auch nicht rumdiskutieren, weil das, ich finde das absurd, was da für Entwicklungen teilweise gerade sind. Und ich hoffe, dass wir da auch gute Regelungen reinbekommen, dass das mit den Livestreams auch aufhört. Und da fordere ich aber tatsächlich auch die Arbeitgeber auf, dass sie da ihr Personal ganz anders schulen und da auch klare, sagen wir mal, Leitplanken aufstellen. Also das ist auch sehr, sehr wichtig. So, machen wir mal hier noch eine Frage. Was ist für dich das Schwierigste oder Herausforderndste rund um die Intensivstation? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Probleme treten auf, wenn wir nicht ausreichend gut besetzt sind und ich 3 hochkomplexe Intensivpatientinnen und Patienten gleichzeitig betreuen muss und ich meine Priorisierung vornehmen muss. Das heißt, meine Priorisierung in den Tätigkeiten, meine Priorisierung auch, welcher Patient oder welche Patientin mehr von meiner Zeit sozusagen bekommt in der Schicht. Das sind schon teilweise schwierige und herausfordernde Situationen, weil im Grunde genommen hat ja jede und jeder Einzelne es verdient, individuell so gut versorgt zu werden, wie er es wirklich benötigt in der Situation. Aber leider drängt uns das System teilweise dazu, dass wir halt diese Abstriche machen müssen und das frustriert. Insbesondere, wenn An- und Zugehörige mit am Bett sind und Fragen haben, Unsicherheiten, Ängste, dann fühle ich mich da auch immer in der Situation auch sehr verantwortlich dafür, diese Ängste und Sorgen auch zu nehmen und vernünftig zu erklären. Also ich halte das als einen essentiellen Part in meiner Arbeit, aber leider muss man da halt die Abstriche machen, wenn man schlecht besetzt ist und nicht diese Zeit aufbringen kann. Und das frustriert manchmal auch schon. So, nächste Frage. ist Nachtdienst nicht anstrengend? Ich glaube, das hatte ich an einer anderen Stelle ja schon so ein bisschen beantwortet. Ja, körperlich ist es anstrengend. Auch kognitiv 10 Stunden in der Nacht immer sich zu konzentrieren, insbesondere wenn man jetzt Medikamente aufziehen muss. Ich hatte vor einigen Wochen im Nachtdienst jetzt auch sehr, sehr viele Notfälle in der Nacht. Das heißt, wir mussten eine Notfallintubation machen, wir mussten eine Reintubation machen, wir hatten einen Reanimationsfunk. Also viele auch komplexe Abläufe in der Nacht, die dann auf einen zukommen. Und da muss man natürlich auch nachts kognitiv auf der Höhe sein und darf da keine Fehler machen. Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Genau, die Frage, ja, wie kommst du mit dem Schichtdienst zurecht? Hast du Tipps? Habe ich eigentlich ja jetzt auch schon beantwortet. Achtet auf euch, nehmt euch Auszeiten, macht ein bisschen Sport, gute Ernährung, muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere nachts. Dieses Süßigkeiten snacken bis 3-4 Uhr nachts und 5 Kaffee trinken. Ja, ich kenne es selber, wir sündigen alle mal, aber das macht's nicht wirklich besser. Ja, das nächste ist keine Frage, sondern, ja, okay, vielen Dank. Hier steht mein Vorbild. Danke, dass es dich gibt. Und ab morgen bin ich in der Uniklinik in Köln. Ja, herzlichen Glückwunsch. Richtig cool, dass du dich für die Uniklinik entschieden hast. Und auch danke für die Worte. Richtig cool. Also ich bin auch noch sehr verbunden mit meinem alten Arbeitgeber, auch mit der Uniklinik in Köln, und kann nur sagen, es ist eine sehr, sehr gute Entscheidung, dorthin zu gehen. Ich hatte da eine sehr, sehr gute Zeit und vermisse da auch viele Kolleginnen und Kollegen, vermisse auch generell die Stadt Köln. Also hast du alles richtig gemacht und vielen lieben Dank für deine Worte. So, wir kommen, glaube ich, hier zu den, wenn ich hier so reingucke, letzten Zetteln. Wie gehst du mit Reanimation um? Belastet es dich? Nein, eigentlich nicht. Ich bin absolut professionell bei einer Reanimation. Das ist auch wichtig. Die Abläufe müssen stimmen. Man muss dort eine Closed-Loop-Communication haben. Das heißt, dass man kurz und präzise Dinge sagt, wiederholt und somit auch Fehler vermeidet. Also ich habe da keinen Platz für Belastungssituationen in den Momenten, weil ich voll fokussiert und konzentriert bin und ich weiß, dass jeder Fehler oder Verzögerung in den Maßnahmen halt tatsächlich am Ende des Tages dazu führen können, dass die Reanimation nicht erfolgreich ist. Und wir möchten in jeder Reanimationssituation das Beste erreichen und schnellstmöglich den Menschen wieder wiederbeleben. Und das, wie gesagt, da ist vollster Fokus. In den Nachgesprächen, die ich sehr, sehr wichtig finde und die leider viel zu wenig stattfinden, kann es zu Emotionen kommen, definitiv. Insbesondere, wenn die Reanimationen nicht erfolgreich waren. Aber das gehört auch dazu und dazu sind auch die Nachgespräche da, dass man dann diesen Emotionen auch Raum geben kann und darüber auch reden kann. So, nächste Frage. Ah, das ist dieser Schnipsel, der vorhin abgeschnitten war. Das war der zweite Teil. Der Stand jetzt nur gut zurechtkommt, Fragezeichen. Kann man jetzt raten. Aber was haben wir als nächstes? Oh, okay, ich finde die Frage fängt irgendwie ein bisschen provokant an, aber na gut. Sag mal ehrlich, das ist schon sehr gut. Warum du dich in der Pflegekammer engagierst? Ja, ist doch super, dass die Frage kommt und ich weiß, dass die Thematik Pflegekammer kontrovers diskutiert wird in unserer Berufsgruppe und ich sag euch ganz ehrlich, ich habe damals in der Streikbewegung, also der Tarifvertrag Entlastung, der große Krankenhausstreik, habe ich natürlich über die Pflegekammer einiges gehört. Damals war der Errichtungsausschuss im Gange und die Pflegekammer sollte sozusagen vorbereitet aufgebaut werden. Wir waren am Streiken und es hat jemand aus dem Errichtungsausschuss die Streikenden, also uns, öffentlich kritisiert. Und das fand ich ziemlich verstörend und hatte dann den Errichtungsausschuss oder die Person des Errichtungsausschusses der Pflegekammer damals öffentlich kritisiert dafür und habe gesagt, naja, wenn doch in der Pflegekammer die Pflegekammer sollte ja, also damals wurde das mal so angepriesen, unsere berufsständische Vertretung sein, unsere Stimme in die Politik, wenn dort doch Menschen aus der Pflege sind, die jetzt andere Pflegenden, die streiken, irgendwie kritisieren, dann kann ich euch irgendwie nicht ganz ernst nehmen und ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Aus dieser Kritik ist dann, also damals ist das relativ viral gegangen, in Anführungszeichen, und ich hatte dann Kontakte zum Errichtungsausschuss und konnte da meine Kritik gegenüber der Pflegekammer anbringen und daraus ist eigentlich resultiert, ja, pass mal auf, dann mach es doch besser oder mach doch mit. Ja, und ich habe mich dann mit generell der Selbstverwaltung, also dem Selbstverwaltungssystem in unserem Gesundheitswesen auseinandergesetzt, mit dem Kammersystem, und hatte mich dann dazu entschlossen, bei der Pflegekammer mitzumachen, weil ich immer gesagt habe, Kritik ist gut, Kritik ist wichtig, aber ich muss ja auch irgendwie aktiv alles nutzen, was es gibt, damit ich die Pflege sagen wir, verbessern kann oder nach vorne bringen kann. Und die Pflegekammer ist ein, ich sage es jetzt mal so, ein weiteres Instrument von vielen, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen, zu verbessern, die Qualität zu sichern und generell auch die Pflege in die politischen Gremien zu bekommen. Ja, dann habe ich mich halt aufgestellt, bin gewählt worden in die Kammerversammlung und bin darüber dann in den Vorstand gerutscht. Das hatte ich damals auch nicht so auf dem Schirm. Also es war nie mein Ziel zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Kammerversammlung und dann werde ich auch direkt Vorstandsmitglied. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Und ich bin dankbar darüber, dass ich die Chance habe, insbesondere auch die Pflegekammer mit aufzubauen. Also wir sind ja noch wirklich an den Anfängen. Wenn man in andere Kammerstrukturen reinguckt, reden wir hier von 70 oder 100 Jahren. International reden wir auch über die gleichen Zahlen, wie lange es dort Kammern gibt. Und wir sind jetzt in der ersten Legislatur und bauen das eigentlich so richtig erst auf. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich mit dabei bin und sehe eine große, große Chance mit der Pflegekammer und glaube, dass wir diese kontroversen Diskussionen einfach breit und öffentlich führen müssen, dass wir Kritik brauchen auch aus diesen Reihen, um uns weiterzuentwickeln, um Dinge anders zu machen und dass wir diese Chance halt einfach gemeinsam nutzen und in dieses Selbstverwaltungssystem, darüber kann man streiten, aber in dieses Selbstverwaltungssystem kommen wir halt nur über eine Verkammerung rein und das müssen wir halt einfach nutzen und so können wir auch die Rahmenbedingungen für den Pflegeberuf deutlich verbessern. Immer in Zusammenarbeit mit Berufsfachverbänden und Gewerkschaften. Das ist mir auch noch ganz wichtig. Ja, vorletzter Zettel. Ach ja, cool. Also ich feiere deinen Podcast. Danke für die vielen coolen Folgen. Ja, mega. Vielen lieben Dank für dein Feedback. Und falls ihr noch Themenwünsche habt, also gerne her damit. Nehme ich gerne auf und machen wir Folgen zu. Mich freut es ja auch, wenn der Podcast gut ankommt. Und das ist doch das Wichtigste. Kommen wir zur letzten Frage. Ja, spannend, weil das ist eine Frage. Okay, hast du eine Empfehlung für PJler, die auf der Intensivstation rotieren? Ich find's cool, dass jemand, der ins PJ kommt, einen Intensivpfleger fragt, weil also PJ praktisches Jahr, das ist ja kurz bevor man sozusagen selber Arzt oder Ärztin wird. Und tatsächlich habt ihr sehr, sehr viele Berührungspunkte auch mit den Pflegenden auf der Station. Und deswegen finde ich die Frage cool, weil es irgendwie immer multiprofessionell sein soll. Meine Tipps sind einfach die Zeit genießen, viel mitnehmen, viele Fragen stellen, sich in die Fälle, also insbesondere im PJ, in die Fälle richtig einarbeiten, die Expertise auch von den Intensivpflegenden mitzunehmen, dort auch viel in den Austausch zu gehen, weil ich glaube, man kann da die Perspektive erweitern und auch von beiden Seiten viel lernen. Man sollte keine Ängste haben, auch gewisse Tätigkeiten mal selbst zu übernehmen. Auch da, also ganz ehrlich, wenn mich jemand anspricht und sagt, hey, kannst du mir da Tipps geben, kannst du mir etwas assistieren hier in dieser Situation, dann bin ich da auch immer offen und versuche zu unterstützen, weil ich glaube, so können alle davon am meisten profitieren, weil wir möchten ja auch, dass die PJler auch viel lernen und viel mitnehmen, weil sie ja irgendwann selber Ärztinnen und Ärzte sind und wir auch möchten, dass sie ja gut ausgebildet sind. Natürlich ist es nicht unsere Verantwortung in der Pflege, aber ich sage immer, es ist ein kollegiales Miteinander und es sollte immer alles wertschätzend auf Augenhöhe erfolgen. Deswegen alles mitnehmen, viele Fragen stellen und gut im Austausch sein. Ja, wie ich sehe, ist die Tasse leer. Es waren viele Fragen, es waren gute Fragen. Und ich weiß nicht, vielleicht führe ich regelmäßig mal so eine Community-Folge ein, wo ich einfach mal über so ein paar Fragen und Impulse plaudere und ja, hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Falls ihr weitere Fragen habt oder Anmerkungen zu meinen Aussagen, kann natürlich auch sein, schreibt mir gerne und auch ja, alle weiteren Fragen einfach immer zusenden und ich versuche immer alles zu beantworten Und ja, freue mich, wenn ihr in den nächsten Folgen auch wieder dabei seid. Macht's gut, bis bald, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK, dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark. Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Nathalie Wunder. Kamera Laura Berling. Ton Jan Schemann und Laura Berling. Redaktion Nathalie Wunder und Ellen Watzlawick.